Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Bascha Mieker. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Und so schlecht ist Telefon ja auch nicht, obwohl ich auch ein bisschen erschüttert bin, dass Ihre großartige App nicht funktioniert.
Das kriegen wir vielleicht noch hin im Laufe der Sendung. Wir schauen mal. Ja, das ist ja auch, wann haben Sie das letzte Mal wirklich mit Freunden, Verwandten irgendwie lange telefoniert? Das hat man ja eigentlich lange nicht gemacht, ne?
Nein, das stimmt nicht. Also ich FaceTime zwar mit meiner Mutter zum Beispiel, aber ich telefoniere auch oft und auch mit anderen Freunden. Ich finde, das Telefon fördert manchmal sogar die Konzentration, wenn das Bild weg ist.
Wunderbar. Also Sie beherrschen auch noch die alten Kulturtechniken der Kommunikation. Wunderbar. Bascha Mieker, wir haben eine Menge zu besprechen. Bascha Mieker ist heute hier in der Sendung Journalistin. Sie war bis vorgestern Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Sie ist Professorin an der UdK in Berlin im Masterstudiengang Kulturjournalismus. Und ja, sie ist jetzt Rentnerin, Frau Mika.
Also bin ich jetzt erschüttert? Also, Rentnerin bedeutet für mich, und zwar gar nichts gegen Menschen, die in Rente sind, um Gottes Willen, aber Rentnerin bedeutet ja normalerweise, dass man aufhört zu arbeiten, und das tue ich natürlich mitnichten. Denn ich werde weiter als Autorin für die Rundschau schreiben, und Sie wissen doch, einmal Journalistin, immer Journalistin. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich noch auf meinem Sterbebett über einen Artikel nachdenken.
Das ist das Schöne an unserem Beruf, also anders als, sag ich mal, jemand, der als Stahlgießer arbeitet, der kann die Arbeit nicht mehr zu Hause weitermachen. Wir können das im Prinzip, aber mal im Ernst, das ist ja ein merkwürdiges Finale gewesen, oder? Also normalerweise ist es doch so, da wird dann mit den Kolleginnen und Kollegen noch einer getrunken, es gibt Geschenke etc. Und Sie müssen nur in diesen Zeiten sozusagen aus dem offiziellen Arbeitsleben ausschalten. Wie haben Sie das erlebt?
Ganz merkwürdig und auch ein bisschen traurig, denn die Frankfurter Rundschau hat eine großartige Redaktion, und ich habe die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den Kollegen nicht nur geschätzt, sondern an vielen Stellen auch wirklich sehr genossen, denn jeden Tag so eine Tageszeitung zu machen, das schweißt schon zusammen. Und mich dann noch nicht einmal richtig und von den meisten noch nicht einmal persönlich verabschieden zu können, weil ich eben schon seit ungefähr 10 Tagen im Homeoffice bin und wir eben auch vorher das Homeoffice für die anderen Mitglieder der Redaktion verkündet haben. Echt blöd. Also einen unglücklicheren Zeitpunkt kann man sich praktisch nicht vorstellen. Aber das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich die Feier mit der Redaktion und auch das große Abschiedsfest in Frankfurt mit den Kollegen und Kolleginnen der Stadtgesellschaft, aber auch Freunden und Freundinnen, das wird selbstverständlich nachgeholt.
Klar, das kann man nachfeiern, das ist kein Problem. Sie haben es eben schon gesagt, Homeoffice. Sie haben auch mal irgendwo Stubenarrest gesagt für das, was da los ist. Wie gehen Sie damit um? Also das ist ja auch für Journalistinnen und Journalisten nicht ganz unwichtig, mit der realen Welt in Kontakt zu treten.
Das stimmt, aber ich kenne beides. Ich habe ja 21 Jahre bei der Taz gearbeitet, 11 Jahre davon als Chefredakteurin. Dann bin ich von der Taz weg und habe 5 Jahre als Autorin, als Professorin bei Veranstaltungen moderiert und so weiter und so weiter. Und aus der Zeit kenne ich eben das alleine arbeiten und auch zu Hause in meinem Arbeitszimmer arbeiten ausgesprochen gut. Das macht mir überhaupt kein Problem. Was mich wirklich irritiert, natürlich habe ich mir den Übergang vorgestellt von der Chefredaktionsarbeit in die Autorenarbeit, weil wie gesagt, Arbeit ist es für mich beides und beide Arbeiten kann ich genießen, als so einen schönen Übergang. Ich richte es mir nochmal in meinem Berliner beziehungsweise Potsdamer Arbeitszimmer so richtig schön ein und alles nimmt so seinen geregelten Gang. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ich habe so gut wie noch nie in einem Homeoffice so hektische Zeiten erlebt wie jetzt, weil es geht natürlich darum, möglichst viele interessante Aspekte dieser ganzen Krise zu beschreiben, mit Menschen zu reden, ins Blatt zu bekommen. Und mit Menschen reden kann man ja Gott sei Dank auch, wenn man zu Hause hockt.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und vielleicht hören Sie nicht nur Radio, sind auch auf Social Media unterwegs, und da gab es vor ein paar Tagen Das Foto einer Krankenschwester zu sehen, allerdings mit Mundschutz, also man konnte nicht ganz genau sehen, wer sie ist. Und die hat einen klaren Satz gesagt, nämlich, ihr könnt euch euer Geklatsche sonst wohin stecken. Also das war die ganz klare Aussage. Wir werden schlecht bezahlt, wir arbeiten unter schlechten Bedingungen. Und in dieser Krisensituation ist das nochmal zugespitzt zu erleben. Und wir möchten kein Geklatsche haben. Respekt, schön und gut, wir wollen mehr Geld. Das wird natürlich schon seit Jahren gefordert aus nicht nur dem Gesundheitsbereich, Pflegebereich, sondern auch an anderen Stellen, die, wenn man so will, systemrelevant sind. Und es könnte ja sein, dass quasi Corona der starke Arm ist, der alle Räder stillstehen lässt im Sinne von, klar, jetzt können wir hier mal zugespitzt sehen, was Sache ist und müssen umdenken, müssen die Leute besser bezahlen. Bascha Mika, sehen Sie das auch so? Ist das jetzt tatsächlich eine historische Situation, hinter die man nicht mehr zurückkommt und man sagen muss, okay, wir müssen unsere Menschen im Gesundheitswesen zum Beispiel viel, viel besser bezahlen?
Natürlich müssten wir das und wir müssen das seit vielen Jahren. Wir haben uns der Vorstellung unterworfen, dass medizinische Vorsorge für die Gesellschaft den Regeln des Marktes unterworfen werden soll. Und das ist natürlich ein absoluter Irrweg. Erklären Sie mir mal, warum ein Krankenhaus Gewinne machen muss. Von dem Moment an, wo es privatisiert ist, muss es natürlich Gewinne machen, weil die Aktionäre wollen Kohle sehen. Aber das kann es doch nicht sein. Also alles, was mit unserer Daseinsvorsorge zu tun hat, muss den Gesetzen des Marktes entzogen werden. Deswegen eben auch die medizinische Vorsorge. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass die ganzen Arbeiten, die dort geleistet werden, aufgewertet werden. Und selbstverständlich hat die Krankenschwester völlig recht. Das sind Menschen, die halten unser soziales Gefüge aufrecht, indem sie sich um die kümmern, die hilfsbedürftig sind, die krank sind, die schwach sind, die alt sind. Und dafür bekommen sie weder die gesellschaftliche Anerkennung noch genügend Lohn und Gehalt. Und Arbeitsminister Heil hat ja nun gesagt, die Pflegerinnen und die Kassiererinnen und die sollten nun wirklich besser bezahlt werden, hat aber selbstverständlich gleich hinterhergeschoben, dass er selbst, also als Politiker, das natürlich nicht entscheiden kann, sondern das war sozusagen ein Appell an die Arbeitgeber. Und schön wäre es, wenn die Krise tatsächlich die Chance bieten würde, dass wir an manchen Stellen umdenken, weil die Krise zeigt uns ja auch, wo wir Schwachstellen haben in unserem System.
Ich frage mich, ob sozusagen das jetzt als Schärfung fürs Bewusstsein vieler dienen könnte, die jetzt an dieser Front sind. Also das Spannende ist doch, das sind Hunderttausende, die da beschäftigt sind, sagen einfach im Gesundheitswesen und Pflege. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die ja schon vor 10 Jahren hätten sagen können, es reicht. Die Berichte sind ja auch immer da gewesen. Wir streiken jetzt. Wir lassen alles stehen und liegen, wenn wir nicht mehr Geld bekommen. So. Vielleicht haben die das nicht gemacht, weil sie dachten, das ist unmoralisch, zum Beispiel in einem Krankenhaus einfach mit der Arbeit aufzuhören. Das ist ja dann teilweise auch gefährlich. Jetzt aber ist doch die Situation da, wo Menschen vielleicht auch nochmal viel, viel intensiver erkennen, wer sie eigentlich sind und was ihnen, wenn man so will, gebührt.
Ja, und was sie selbst wert sind. Denn die Leute in diesen Berufen, das sind ja zum allergrößten Teil Frauen, haben ja nicht nur darunter gelitten, dass sie so schlecht bezahlt worden, sondern eben auch, dass man sie so wenig beachtet hat, dass sie so wenig Respekt hatten. Und das hat sich dann wiederum in den Löhnen niedergeschlagen. Auf der anderen Seite, Menschen, die zum Beispiel in einem Krankenhaus oder Pflegeheim arbeiten, haben natürlich ein hohes Verantwortungsbewusstsein, sonst würden sie in der Regel diesen Job nicht machen. Jetzt in der Krise werden sie selbstverständlich nicht streiken. Aber wenn sie merken, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes so systemrelevant sind, wie es Banken nie sein könnten. Vielleicht stärkt das ihr Selbstbewusstsein insoweit, dass sie wirklich dann auf die Straße gehen. Aber sehr viel besser wäre es, wenn wir als Gesellschaft den Druck aufbauen würden, damit diese Menschen mehr Geld und mehr Respekt bekommen und dass sie dafür nicht noch selber demonstrieren müssen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute ist zu Gast in dieser Stunde Bascha Mika, die uns per Telefon zugeschaltet ist, weil ich will es gerne nochmal erklären, wir hier in diesem riesigen Funkhaus auch versuchen müssen, die Kontakte mit Menschen, die jetzt nicht immer hier sind, möglichst gering zu halten. Wir versuchen viel über Zuschaltung zu machen. Da gibt es digitale Wege. Das funktioniert nicht immer, deswegen heute Bascha Mika am guten alten Telefon. Hallo nochmal.
Guten Tag.
Ja, ich habe es eben gesagt, Sie waren bis vor ein paar Tagen Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und ich glaube, Ihre letzte Arbeit war ein Interview mit dem Historiker Paul Nolte. Und das ist dann erschienen unter der Überschrift Widerwille und Trotz werden zunehmend Corona als Gefahr für die Demokratie. Ja, wir gucken immer nach Gefahren, aber auch nach Perspektiven, Visionen, Utopien. Es gab ziemlich heftige Reaktionen auf dieses Gespräch, das Sie mit Nolte geführt haben. Was war das für ein Interview, dass es solche Reaktionen hervorgerufen hat?
Ehrlich gesagt, ich habe es nicht wirklich verstanden, weil es war für mich ein ausgesprochen interessantes und erhellendes Gespräch mit Professor Nolte. Und es war eben auch schön, gerade dieses Gespräch in meiner Funktion als Chefredakteurin noch zu führen, wobei ich in der Zwischenzeit schon wieder weitere andere natürlich gemacht habe. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass Nolte ganz deutlich gesagt hat, wir müssen die Gefahr erkennen, die in der jetzigen Situation für unsere Freiheitsrechte stecken. Und alle Menschen, die erstmal an Sicherheit denken, die erbost das offenbar. Dabei müssen wir uns doch mal klar machen, wir haben die größte Einschränkung unserer demokratischen Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir dürfen nicht demonstrieren. Die Religionsfreiheit ist eingeschränkt, die Versammlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die Gewerbefreiheit, die Lehrfreiheit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und trotzdem sagen Menschen, kritische Rückfragen sind an diesem Punkt nicht erlaubt, denn es geht ja um unsere Gesundheit.
Ja, er kritisiert dann den berühmten, ja sehr berühmten Virologen Drosten inzwischen nach dem Motto, wir brauchen keinen Bundeskanzler Drosten, wir brauchen politische Entscheider und nicht Entscheider aus der Wissenschaft. Eine andere Geschichte ist, dass er das, was jetzt um uns herum ist, mit den Notstandsgesetzen vergleicht, der Bundesrepublik der 60er Jahre, die ja die 68er-Bewegung geradezu wirklich da Öl in dieses Feuer gegossen haben und die Proteste dagegen haben sehr viel auch in dieses Land getragen. Und er sagt, jetzt haben wir einen Notstand, aber der ist ja nicht mal erklärt.
Ganz genau. Also man muss ja nicht gleich sagen, wie das einige Staatsrechtler durchaus behaupten, dass wir sozusagen eine Art Diktatur der Virologen haben. Aber wir haben eine unendliche Machtzusammenballung bei Medizinern, die weder gewählt sind noch ein öffentliches Mandat haben, auf die die Öffentlichkeit aber hört und vor allem die Politik und daraus Maßnahmen ableitet. Und es gibt eine heimliche Sehnsucht in der Gesellschaft nach der Herrschaft von Experten. Und wir haben das ja auch in einigen Ländern erlebt. Als in Österreich zum Beispiel vor einiger Zeit keine Regierung gebildet werden konnte, war es eine Expertenregierung. Weil wir immer den Eindruck haben, die Experten, die orientieren sich ausschließlich an Fakten und die haben sozusagen keine persönlichen Interessen und sie haben keine Machtinteressen. Alles das ist natürlich Chimäre. Mhm. Selbstverständlich spielen diese Aspekte bei Experten genauso eine Rolle wie bei den Politikern.
Sehen Sie denn sowas? Also man ist natürlich schnell dabei zu sagen, die Deutschen, die sind halt autoritätshörig, klar. Sehen Sie sowas wie eine, ja, wenn man so will, Etablierung autoritärer Strukturen? Also ich lebe ja in Berlin und finde es ja auch interessant, wie eigentlich alle, fast alle brav mitmachen. Da regt sich noch kein Widerstand. Also Widerwille und Trotz werden zunehmen, sagt Nolte. Ich bin gespannt, wann das der Fall ist. Denn auf der anderen Seite ist ja sozusagen die rechte Flanke, die Rechtspopulisten haben ja gerade ein Riesenproblem, weil sie gar nicht mehr stattfinden. Was ja auch eine interessante Entwicklung ist.
Wirklich eine sehr positive Entwicklung in der Krise, denn die AfD hat natürlich überhaupt keine Idee, wie sie sich dazu öffentlich positionieren kann, außer dass sie sich über die Infektion von Angela Merkel lustig gemacht hat, was einfach schäbig ist und unanständig. Aber ansonsten haben die überhaupt kein Konzept und das merken die Leute und sie merken, dass in der Krise etwas anderes gebraucht wird. Zudem muss man sagen, selbstverständlich haben alle, die jetzt handeln können, und das ist nun mal die Regierung, einen ganz großen Vorteil gegenüber denjenigen, zum Beispiel in der Opposition, die nur Maßnahmen vorschlagen können oder Kritik üben können. Also das mit den Rechten ist ein großer Vorteil, aber das heißt ja nicht, dass wenn Menschen zunehmend aggressiv werden, weil sie das Gefühl haben, sie werden mit ihren Bürgerrechten nicht mehr wahrgenommen, dass das nicht dann mittelfristig doch wieder rechte Populisten stärkt.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja heute sich ans Volk gewandt per Videobotschaft. Ich will Ihnen das mal kurz und uns natürlich auch vorspielen. Der hat sich ein paar Gedanken gemacht.
Wenn wir uns jetzt so richtig kennenlernen, dann zeigen wir einander doch das Beste in uns. Zeigen wir Mitmenschlichkeit, zeigen wir Solidarität. Wenn wir das miteinander schaffen, dann zerfällt unsere Gesellschaft nicht in dieser Krise, sondern im Gegenteil, dann wächst sie enger zusammen.
Bashamika, Einsatz, schaffen wir das?
ja, ich glaube, es besteht wirklich eine große Chance, wenn wir unsere Kräfte sammeln. Wir sind ja alle im Stubenarrest, also können wir uns da auch konzentrieren, unsere Kräfte sammeln und überlegen, was wir anschließend machen. Aber nur, wenn wir gleichzeitig aus unserem Hausarrest auf die Welt gucken und die Augen offen halten und nicht so tun, als müssten wir uns jetzt ängstlich zurückziehen, weil unser Leben in Gefahr ist. Also wenn wir nachher alle in einem Staat leben, wo wir nur noch gehorsam sind, dann hilft es uns auch sehr wenig, dass wir die Krise möglicherweise mit möglichst wenig Schaden überstanden haben.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ehrlich gesagt sehne ich den Tag herbei, an dem ich sagen kann, diese Sendung ist Corona-frei. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Auch das ist natürlich heute irgendwie mit und auch ganz explizit, was heißt irgendwie, ist schon explizit drin. Für die Ausbreitung von Seuchen sind nicht etwa die Viren verantwortlich, das sind wir. Wir holzen den Regenwald ab, wir dringen in Gebiete vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, die seit Jahrtausenden unberührt sind. Und dort schlummern sie dann und haben dort lange geschlummert. Und dann kommen wir und essen zum Beispiel Tiere, die ein Virus in sich tragen, der dann uns am Ende mehr als gefährlich werden kann. Also ist die Frage, muss man nicht viel mehr daran arbeiten, Ökosysteme zu schützen, das Vordringen der Menschen behindern? Nicht nur, damit es der Natur besser geht, sondern damit wir das besser in den Griff kriegen, was die Eindämmung von solchen Seuchen angeht. Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich heute genau dazu geäußert. Und Barbara Schmidt-Matern aus dem Hauptstadtstudio war dabei. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, was hat sie denn dazu gesagt, zu dieser Frage, wie Naturschutz die Eindämmung von Seuchen befördern kann?
Also zusammengefasst lautet die Botschaft der Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute, Naturschutz ist Seuchenschutz. Ganz einfach, weil sie gemeinsam mit Wissenschaftlern, die heute auch in der Pressekonferenz dabei waren, feststellt, dass die eigentliche Naturzerstörung die Krise hinter der Corona-Krise ist. Also um ein paar Beispiele zu nennen, etwa die intensive Landnutzung, auch die Tatsache, dass immer mehr Monokulturen wir haben, übrigens ja auch in Deutschland zu besichtigen auf unseren Äckern. Dann die zunehmende Anzahl von Rodungen. Ich erinnere da nur an die weltweit vielen Palmölplantagen, denen der Regenwald zum Opfer fällt. All das bedeutet einen Verlust der Artenvielfalt. Mehr Tiere leben im selben Lebensraum und das macht eben den Ausbruch von Infektionskrankheiten oder auch sogar Pandemien wahrscheinlicher. 70% der menschlichen Infektionserreger, die stammen aus dem Tierreich. Die können sich entweder bis zu uns, bis zum Menschen verbreiten durch die Wildtiermärkte, wie es eben in Wuhan in China passiert ist. Viel grundlegender ist aber eben, dass der Mensch immer stärker ins Ökosystem eingreift und damit eine Gefahr auslöst.
Menschen dringen in Urwälder ein. Sie vernichten biologische Vielfalt durch Umwandlung der Lebensräume in Monokulturen. Lebensräume und Ökosysteme werden geschädigt, sie werden zerstückelt.
Ja, und wie ich es eben schon angerissen habe, die Arten, die überleben, die teilen sich dann eben diesen kleiner werdenden Lebensraum mit den Menschen und so entsteht so eine unnatürliche Nähe zwischen Menschen und Wildtieren.
Bashamika ist uns ja zugeschaltet, die hat eine Vergangenheit in der ja dann doch eher linken Taz, die ja auch ganz am Anfang ihrer Existenz über Ökofragen schon berichtet hat. Bashamika, ich vermute, für Sie kommt das jetzt alles nicht so überraschend, diese Erkenntnisse, die Svenja Schulze da heute erzählte.
Nicht wirklich, aber ich finde es ausgesprochen wichtig, dass die Umweltministerin darauf hinweist, denn im Zuge der Corona-Krise ist der Umweltschutz zunächst nach hinten gerückt, auch wenn wir immer darüber berichten, dass es weniger CO2-Ausstoß gibt. Also das ist schon noch in der Öffentlichkeit, aber die grundsätzlichen Fragen, die spielen im Moment keine Rolle, was sich zum Beispiel ja auch daran zeigt, dass die Klimakonferenz der Vereinten Nationen, die in Glasgow im November stattfinden sollte, gerade abgesagt worden ist. Ich meine, im November. Bis dahin wird sich nun wirklich viel ändern. Und trotzdem ist die Klimakonferenz abgesagt. Und bei Umfragen wird deutlich, dass der Umweltschutz, der noch vor wenigen Monaten eines der absolut drängenden Themen in den Augen der Befragten war, heute ganz weit nach unten gerutscht ist. Ich habe da zum Beispiel eine Umfrage im Kopf zu Beginn der Corona-Krise. Da sagten noch 3% der Befragten, dass Umweltschutz wichtig ist. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Und deswegen finde ich das eben völlig richtig, dass die Umweltministerin sagt, halt, denk doch mal in größeren Zusammenhängen.
Darf ich da kurz einhaken? Weil ich gerade interessant fand, dass Sie, Frau Micker, sagen, Klimaschutz spielt keine Rolle mehr. Deshalb wurde die Klimakonferenz jetzt verschoben. Ich würde, glaube ich, die Begründung etwas anders sehen, dass man einfach auf die Gefahren hinweist, die damit verbunden sind, wenn wirklich Tausende von Wissenschaftlern, NGOs, Politikern, Regierungs- und Staatschefs ja auch, sich da in Glasgow versammelt hätten, dass das Gefahrenrisiko im Moment doch zu hoch eingeschätzt wird, zumal man eben ja derzeit immer auf dem Standpunkt ist, dass man noch nicht weiß, wie könnte man es denn besser machen. Also wählt man lieber den vorsichtigen Weg und wählt sozusagen dann die Verschiebung. Die Umweltministerin, die hat heute klargemacht, es ist eben keine Absage, nur eine Verschiebung. Und dass es unter den gegebenen Umständen wahnsinnig schwierig gewesen wäre, auch bei den ohnehin schon immer komplizierten, kontroversen Klimaverhandlungen da zu Potte zu kommen, das hat Josef Settele vom Helmholtz-Institut noch einmal zusammengefasst, warum der persönliche Kontakt bei einer Klimakonferenz so wichtig ist.
Diese Verhandlungen sind ja dann, sagen wir, 150, 200 Delegationen und jeweils 5, 6 Leute, je nachdem im Schnitt. Das heißt, wir haben mehrere 100 bis 1000 Menschen. Und dieser persönliche Kontakt ist ganz essentiell, um sich um die Sachen einfach auszuhandeln und zum Konsens zu kommen, wie man das am besten lösen kann. Es geht über eine Videokonferenz auf der Ebene nicht.
Genau, Videokonferenz wäre ja eventuell eine Option gewesen, könnte man jetzt meinen. Das geht aber nur in kleineren Rahmen, heißt es auch von der Bundesregierung. Also der Petersberger Klimadialog zum Beispiel, der ja immer ein ganz wichtiges klimapolitisches Datum ist in Berlin in diesem Jahr, der wird per Videokonferenz stattfinden. Der wird nicht ganz abgesagt, aber eben auch eingeschränkt.
Also ich sehe natürlich diese Probleme durchaus. Was mich irritiert ist, warum wird jetzt für eine Konferenz im November entschieden, auch wenn man weiß, dass solche großen Konferenzen auch einen entsprechenden Vorlauf haben? Und was ich meinte ist, was für eine Botschaft steckt denn dahinter, wenn ausgerechnet diese Klimakonferenz jetzt abgesagt wird? Ich behaupte ja überhaupt nicht, dass die Veranstalter selbst sich nicht mehr für diese Menschheitsfragen interessieren, sondern so wie es in der Öffentlichkeit ankommt, rückt das Thema einfach weiter nach hinten in der Aufmerksamkeit und im Zusammendenken von medizinischen Fragen wie Pandemien und Umweltschutz. Und umso mehr, denke ich, muss die Umweltministerin völlig zu Recht immer wieder darauf hinweisen, Leute, wir können dieses Thema nicht vergessen, wer auch uns zuliebe und unserer Gesundheit zuliebe.
Ich denke aber natürlich, dass an dieser Stelle die Bundesumweltministerin diese klaren Worte findet. Das ist doch immerhin auch schon wieder mal ein Statement, ganz wichtiges in dieser Zeit, zu sagen, okay, wir werden uns damit viel intensiver beschäftigen müssen. Und das heißt wahrscheinlich auch, denke ich mal, dass dann die Klimakrise und die sozusagen das Eindringen der Menschen in die Natur nochmal ganz neu verhandelt werden könnte.
Und jetzt vielleicht noch ein Satz dazu. Jetzt ist gerade bekannt geworden, dass in Brasilien eine Frau, die in einem indigenen Stamm lebt, dass sie Corona hat. Das heißt, genau das, was Sie eingangs bei diesem Thema erwähnten, dass Menschen, die eigentlich ein ganzes Stück weit weg sind von der Art von Zivilisation, die dieses Virus hervorgerufen hat, trotzdem unmittelbar davon betroffen sind und sehr viel weniger Möglichkeit haben, Hilfe zu bekommen oder sich zu wehren.
Wenn ich auch noch kurz einen Gedanken äußern darf, weil ich das wichtig finde, die Klimakonferenz betreffend. Ja, ich sehe auch die Gefahr in der politischen Kommunikation, dass die Klimapolitik immer mehr nach hinten gedrängt wird, dass auch viele das so verstehen mögen, jetzt diese Verschiebung der Konferenz. Ich glaube aber, dass es auch von Nutzen sein kann, jetzt Prioritäten zu setzen, weil es auch immer wieder interessierte Kreise gibt, die dann sagen würden, ihr kümmert euch doch nur um den Klimaschutz und seht gar nicht, welche Gefahr die Corona-Krise im Moment birgt. Und in diesem schwierigen Spannungsfeld jetzt zu operieren, immer wieder zu sagen, beides ist gleichermaßen wichtig, das ist, glaube ich, im Moment die Herausforderung für die Politik.
Bascha-Mika bleibt bei uns. Ich verabschiede mich von Barbara Schmidt-Matern im Hauptstadtstudio. Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist die frühere Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, die Journalistin Bascha-Mika. Frau Mika, bleibt das dann eigentlich so, sagt man immer die frühere Chefredakteurin oder reicht jetzt inzwischen einfach wieder Journalistin?
Journalistin und Autorin ist völlig in Ordnung. Gut. Aber wissen Sie, ich war 17 Jahre Chefredakteurin, also bei der Taz und dann bei der Rundschau. Das ist schon auch sehr prägend. Deswegen habe ich gar nichts dagegen, das zu erwähnen. Wunderbar. Aber letztlich ist Journalismus sozusagen das, was mich über die ganzen Jahre natürlich getragen hat.
Ja, dann wissen Sie, was 2015 war.
Aber selbstverständlich. Ja. Wer wüsste das nicht?
Da hatten wir die Flüchtlingskrise, so hieß das.
Die sogenannte.
Heute haben wir eine andere. Aber sogenannte Flüchtlingskrise beschäftigt uns heute auch. Denn, man wird sich vielleicht erinnern, das war im September 2015, da hatten die EU-Innenminister beschlossen, dass Italien und Griechenland entlastet werden müssten. Da waren unglaublich viele Menschen angekommen. 160.000 gestrandete Einwanderer sollten auf andere EU-Staaten umverteilt werden. Die deutsche Bundeskanzlerin hat gesagt, wir schaffen das. Andere haben gesagt, wir wollen das nicht. Polen, Ungarn und Tschechien nämlich. Und da haben sie gegen EU-Recht verstoßen, hieß es. Das jedenfalls wurde verhandelt und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat geurteilt. Und aus Brüssel ist uns der Kollege Paul Vorreiter zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Tja, also die Entscheidung ist da. Es war Unrecht, was da geschehen ist. Was steht denn drin in dem Urteil?
Also es ist ja so gewesen, dass dieser Verteilmechanismus, der hatte zur Grundlage eine Entscheidung der Innenminister, die einen gewissen Schlüssel vorgaben. Und da hätte Ungarn gut 1.000 Migranten aufnehmen müssen, Tschechien mehr als 2.000, Polen gut 6.000 Geflüchtete. Und eine Aufgabe war es eben auch immer wieder zu reportieren, wie viele freie Plätze in Unterkünften in diesen Ländern eben zur Verfügung stünden. Und das ist etwas, was Ungarn zum Beispiel nicht gemacht hat, also weder eine Zahl anzugeben, noch hat das Land Menschen aufgenommen. Polen hat einmal Kapazitäten in Aussicht gestellt, aber dann auch niemanden untergebracht. Und Tschechien hat mehrmals zwar freie Plätze gemeldet, insgesamt nur 50, nahm dann letztlich nur 12 Migranten auf. Und das ist eben das, was hier die Grundlage gewesen ist, was hier geurteilt wurde. Und der EuGH hat eben gesagt, diese Verweigerungshaltung der Länder, auch gerade auf den Argumenten, die sie aufgebaut haben, war so nicht rechtens. Ungarn und Polen hatte nämlich gesagt, wir können keine Migranten aufnehmen, das würde innere Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden. Da hat der EuGH gesagt, so pauschal könnte man das nicht sagen. Das könnte man zwar im Einzelfall prüfen, ob es gefährliche Personen gibt, aber so pauschal ginge das nicht. Und Tschechien zum Beispiel hat gesagt, wir finden diesen Verteilmechanismus ineffektiv und wenden ihn deswegen nicht an. Und das ist eben eine Argumentation, die halt auch nicht geht nach den Richtern in Luxemburg, die sagen, ja, das kann man so einseitig nicht aufkündigen, zumal ja auch die anderen Länder in dieser Situation, also vor allem hier Griechenland und Italien, die hätten sich auf die Solidarität der Osteuropäer verlassen können müssen. Also da ist das Urteil heute sehr eindeutig gefallen im Sinne der EU-Kommission, die das hat klären lassen.
Aber darf ich Sie etwas fragen, Herr Vorreiter?
Natürlich.
Gerne.
Der EuGH hat ja noch nicht gesagt, was das für Folgen hat für die letztlich verurteilten drei Staaten. Haben Sie eine Vorstellung, was daraus folgen könnte?
Also es ist in der Tat so, wenn wir jetzt über Strafzahlungen
reden, wollte er wahrscheinlich sagen, kann er aber nicht, weil die Leitung abgebrochen ist. Das passiert schon mal. Ich kann Ihnen sagen, es hat offensichtlich gar keine Folgen. So steht es jedenfalls in der Meldung, die ich gelesen habe. Also Geldstrafen oder sowas gibt es da nicht. Wahrscheinlich kann man irgendwelche Zuwendungen reduzieren. Es ist aber fraglich, ob die Kommission das beantragen wird, habe ich gelesen. Also Bascha Mika, ziemlich enttäuschend das Ganze, oder? Zwar ein klares Urteil, aber für die Verurteilten quasi ohne Konsequenzen wahrscheinlich.
Also ich glaube da ja noch nicht ganz dran, dass es keine Konsequenzen haben wird. Die Frage ist nur, welcher Hebel angesetzt wird. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das normalerweise beim Strafrecht vorstellen. Aber ich finde es trotzdem wichtig als Zeichen, dieses Urteil. Denn selbstverständlich geht es um Fragen von Solidarität und Rechtsverbindlichkeit in der EU. Und was ist denn die Gemeinschaft wert, wenn jedes Land für sich entscheidet, ach nö, das passt mir gerade nicht, darauf pfeife ich jetzt mal.
Paul Vorreiter ist übrigens wieder da, die Leitung steht wieder. Wir hatten, die Frage war nach den Konsequenzen, nach den...
Genau.
Die könnten Sie beantworten.
Ja, also die Konsequenzen wären, natürlich müsste die, also rein formal müsste die EU-Kommission jetzt erstmal nochmal vor den EuGH gehen. Das dauert dann auch wieder Monate und Jahre, bis es da zu Strafzahlungen kommt. Aber der wichtigste Punkt gerade zurzeit ist ja, der Druck auf Ursula von der Leyen wächst von Tag zu Tag. Also wir haben ja jetzt gerade die große Diskussion über die Notstandsgesetze in Ungarn. Da gab es Anfang der Woche auch nur eine etwas schwammige Antwort darauf, dass man sich eben an die Werte der Europäischen Union halten müsse. Nicht mal explizit an Ungarn gerichtet. Jetzt haben wir hier ein Urteil, wo Ungarn auch wieder mit dabei ist und auch Polen. Da wird der Druck auf sie steigen. Aber vielleicht muss man auch noch dazu wissen, dass ja auch Ursula von der Leyen in ihr Amt gekommen ist, auch nur mit wenigen Stimmen Mehrheit, die sie eben auch Osteuropäern zu verdanken hat. Das heißt also, ob sie da wirklich klare Kante zeigt oder ob sie ihnen da nicht, ob sie da nicht in der Schuld steht auch ein bisschen, das beobachten wir natürlich jetzt tagtäglich mit großer Spannung.
Vielen Dank, Paul Vorreiter in Brüssel. Bascha Mika, die Sendung ist fast vorbei. Wir haben noch eine knappe Minute zum Plaudern. Ich frage mich, können Sie produktiv sein im Moment? Hier im Kollegenkreise geht das so, manche sind total euphorisch, planen tolle Sendereien, andere, ich muss mich dazu zählen, ich, so als Autor bin ich momentan gar nicht zu gebrauchen, weil mir fällt nichts ein, ich bin uninspiriert, wenn es ums Schreiben geht. Sprechen kann ich, glaube ich, noch, aber wie ist das bei Ihnen?
Doch, sprechen können Sie noch, das können wir alle bestätigen.
Wie ist es bei Ihnen?
Mir geht es anders. Ich fühle mich unter einem enormen Produktionsdruck und habe auch mehr Ideen, als ich umsetzen kann. Aber das Ganze auf einem Hintergrund, den ich nicht als angenehme Arbeitsatmosphäre empfinde. Also Druck, Hektik und natürlich die Gesamtsituation, die erschweren es eher. Mhm. Aber das Journalistische, diese Herausforderung im Moment, mir kribbelt es wirklich dermaßen in den Fingern und im Kopf. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich 24 Stunden durcharbeiten könnte.
Das ist das Typische. Einmal Journalistin, immer Journalistin. Vielen Dank, Bascha Mika, für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, natürlich.
Das wünschen wir uns jetzt alle, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und demnächst dann mal wieder in einem Studio und nicht per Telefon. Obwohl das Spaß gemacht hat, mit Ihnen zu telefonieren. Bis dann. Machen Sie es gut.
Auf Wiedersehen.